Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern können, wie es vor einigen Jahrzehnten war, wenn man in ein Kaufhaus gegangen ist. Dann stand in aller Regel in der Nähe des Eingangs eine freundliche Person, begrüßt einen und sagt, schönen guten Morgen, womit können wir dienen, in welche Abteilung wünschen Sie zu gehen. Das war irgendwie sympathisch, wenn man reinkam, vielleicht sogar in mittleren Geschäften der Geschäftsführer selbst. Heute, wenn wir an ein Kaufhaus gehen oder einen Supermarkt, dann werden wir auch sofort von einem Auge betrachtet. Ich sage einem Auge, das ist ein Fernsehauge, etwas kühl und kalt, dicht unter der Decke angebracht, nicht zu unserer freundlichen Begrüßung, sondern zu unserer Überwachung. Das ist deshalb erforderlich, weil viele Menschen heute glauben, sie können, weil sie nicht beobachtet werden, auch ohne Geld einkaufen gehen, zu stehlen. Das ist heute sehr weit verbreitet. Arbeitnehmer müssen auch überwacht werden, weil sie sonst ihren Arbeitgeber betrügen. Also auch eine gewisse Form von Diebstahl begehen, denn am Monatsende nehmen sie natürlich das volle Gehalt entgegen, auch wenn sie gebummelt haben, nicht gearbeitet haben, weil sie nicht überwacht wurden. In großen Postämtern in den Vereinigten Staaten ist es üblich, dass einige Leute nicht arbeiten müssen, sondern nur in einem Glaskasten sitzen und beständig ihr Auge schweifen lassen, um zu sehen, ob irgendeiner der Angestellten etwas Wertvolles stiehlt. Das ist die einzige Arbeit, die diese Überwacher machen müssen. Und das in einem Land, das ich gerne God's own land, Gottes eigenes Land nennt. Die Menschen glauben vielleicht noch an die Existenz Gottes in solchen angeblich christlichen Ländern. Aber sie glauben nicht, dass Gott irgendetwas tut, dass er sie gar beobachtet oder sie sieht, dass er das, was er getan hat, auch tun wird, nämlich Strafe über Gesetzlose zu bringen. Sie glauben nicht dem, was Gott gesagt oder angekündigt hat. Aber was nutzt ein solcher Glaube? Was nutzt ein Glaube an Gott, wenn wir nicht ihm glauben, nämlich dem, was er gesagt hat? Wir müssen an Gottes Gerechtigkeit, Weisheit und Macht glauben. Und uns sollte klar sein, dass Gott weiß, was hier auf dieser seiner Erde vor sich geht, dass er das beobachtet, dass er sich auch darum kümmert, dass Gerechtigkeit schließlich triumphieren wird. Wir wollen einleiten zu unserem Darlegung zu diesem Thema einmal unsere Bibel aufschlagen und im Psalm 11 lesen. Ein Leitgedanke zu diesen Ausführungen. Psalm 11, Vers 4 und 5, wo es heißt, Jehova ist in seinem heiligen Tempel, Jehova in den Himmeln ist sein Thron. Seine eigenen Augen schauen, seine eigenen blitzenden Augen prüfen die Menschensöhne. Jehova selbst prüft den Gerechten wie auch den Bösen. Ja, die Frage ist nun, was sieht denn Jehova alles? Inwieweit kümmert er sich um die Angelegenheiten der Menschen auf der Erde? Und wird ihn das, was er sieht, zu irgendeiner Handlungsweise bewegen? Diese Fragen wollen wir jetzt nun gemeinsam untersuchen. Jehova sieht alles. Er, der uns Sehvermögen gegeben hat, Augen und ein Sehzentrum in unserem Gehirn, mit das komplizierteste, was es in diesem Universum gibt, sagte ein Forscher, ist das menschliche Auge. Der das konstruiert hat, sollte er blind sein? Sollte er nicht auch Wahrnehmungsvermögen haben? Jawohl, er hat es. Die Vorstellung, dass Jehova uns alle, das heißt Schlechte wie Gute, beobachtet, die ist manchen Menschen recht unangenehm. Sie verbinden diese Gedanken sofort mit einem Polizeistaat, der total alles überwacht. Manche denken vielleicht an jenen berühmt gewordenen Roman von George Orwell, einem britischen Schriftsteller, der Anfang der 50er Jahre seine persönliche Vorstellung von der menschlichen Entwicklung im politischen Raum darlegt und schilderte einen totalen Polizeistaat, in dem alles überwacht wird, in dem die Menschen über Fernsehkameras und Hörgeräte bis in die Schlafzimmer hinein überwacht würden. Er hat das dann so anschaulich gemacht, dass sogar ein Film davon hergestellt wurde. Es war schon schaurig. Und an diesen Gedanken mögen manche denken, wenn dann Gott würde uns beobachten. Bloß, das ist eine ganz, ganz unrichtige Gedankenverbindung. Es sollte uns überhaupt kein Gefühl der Unbehaglichkeit beschleichen, wenn wir daran denken, was die Bibel darüber sagt, dass Gott uns sieht. Denn er, Jehova, ist unser Vater. Ihm verdanken wir überhaupt unser Dasein. Er ist eine gütige Person. Er hat Eigenschaften wie Langmut, Barmherzigkeit, Gütigkeit, Liebe. Er beobachtet uns zu unserem persönlichen Nutzen und Schutz. Das sollten wir verstehen. Aber wir sollten auch verstehen, dass wir vor Gott nichts verheimlichen können. Das ist damit gemeint, wenn in Sacharja 4, Vers 10 steht, die Augen Jehovas, sie schweifen umher auf der ganzen Erde. Oder wir können das auch von Petrus einmal uns bestätigen lassen. 1. Petrus 3, Vers 12. 1. Petrus 3, Vers 12, wo es heißt, denn die Augen Jehovas sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht Jehovas ist aber gegen die gerichtet, die Böses tun. Das allerdings sollte auch gleichzeitig sicherlich eine Warnung für uns sein, nämlich vorsichtig zu sein. Wer wollte denn schon einen gütigen himmlischen Vater enttäuschen, betrüben oder gar erzürnen, nicht wahr? Wo immer wir uns befinden, das ist eine Realität, werden wir vom Himmel aus beobachtet, von dem, der unser Richter ist. Wir sollten niemals zu dem falschen Gedanken neigen, wir könnten uns irgendwo hinbegeben an einen sogenannten geheimen Ort und könnten dort unentdeckt etwas tun, was unrecht ist, was schädlich ist, was gegen Gottes Gesetze verstößt. Wir denken da vielleicht an eine Zeit, in der das damalige Bundesvolk Gottes Israel entartet war. Da gab es tatsächlich Leute in diesem Volke, die meinten, es muss bloß duster sein, dann sieht uns Gott nicht. Muss einen dunklen Raum gehen, nicht? Dann kann ja Gott das nicht sehen. So töricht gab es, und das waren Älteste im Volke Israel, die so etwas taten. Wir können das mal aufschlagen, Hesekiel 8, Vers 12. Das waren Dinge, die der Hesekiel durch göttliche Macht im Tempel Jehovas geschehen sah. 70 Männer von den älteren Männern Israels, ja, sah er im Tempel. Und Vers 12 lesen wir. Und Gott sprach dann zu mir, hast du gesehen, o Menschensohn, was die Älteren des Hauses Israel im Finstern tun? Ein jeder in den Innenkammern seines Schaustücks? Denn sie sprechen, Jehova sieht uns nicht. Jehova hat das Land verlassen. Im Finstern, ne? Da haben sie ihre Götzenbilder an den Wänden angemacht, haben sich davor niedergebeugt, haben Jehova gereist und Jehova saß trotzdem, wo es duster war. Welch ein törichter Gedanke. Manche Menschen sind geradezu lächerlich töricht. Nicht? Sie denken, vor Gott könnte man etwas verheimlichen. Jehova hat das gesehen. Er hat es sogar dem Hesekiel über hunderte von Kilometern weit weg in einer Vision deutlich gemacht. Hesekiel war nicht mal in Jerusalem anwesend. Wir wollen aber diesen Gedanken zunächst einmal besonders betonen. Jehova beobachtet uns zum Guten und um uns zu helfen, zu unserem Nutzen, nicht zu unserem Schaden, niemals zu unserem Schaden. Zwei Bibeltexte dazu, Jeremia 32, Vers 19, zunächst einmal Jeremia 32, Vers 19. Da heißt es jetzt, von ihm groß an Rat und überströmend an Taten, du, dessen Augen über alle Wege der Menschensöhne geöffnet sind, um jedem gemäß seinen Wegen und gemäß der Frucht seiner Handlungen zu geben. Also Augen über alle Wege der Menschensöhne. Nicht? Hebräer 4, Vers 13, auch noch ein Belegtext aus den christlichen Schriften. Hebräer 4, Vers 13. Da heißt es: Und es gibt keine Schöpfung, die vor seinen Augen nicht offenbar ist, sondern alle Dinge sind nackt und bloßgelegt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Alles offen und bloß. Naja, und wenn das so ist, nicht, dann müssen wir uns jeder für sich selbst eine prüfende Frage stellen, nämlich: Wird meine Lebensweise eigentlich von Gott gut geheißen? Ist er damit zufrieden? Blickt Jehova wohlwollend also auf dich? Warum beobachtet Jehova dich? Was sieht er in deinem Falle? Das muss jeder sich selbst beantworten. Als Jehova nämlich in der Vergangenheit Einzelpersonen beobachtete, da sah er nicht immer nur Gutes. Und die Frage heißt: Welche Folgen hatte das? Und das mag uns, wenn wir es zur Kenntnis nehmen, sehr nützlich sein. Wir wollen mal einige Dinge betrachten, die Menschen so getan haben in der Vergangenheit und möglicherweise auch heute noch tun. Vielleicht, dass wir selbst in diesem oder jenem Punkt uns selbst erkennen und wissen, wo wir etwas zu ändern, etwas zu verbessern haben, um die Gunst unseres himmlischen Vaters zu haben. Nehmen wir als erstes Vergehen, ein sehr häufiges Vergehen, das Stehlen, das heißt das Aneignen von Gut, das einem nicht gehört, für das man nicht gearbeitet hat, das man einem wegnimmt. Das geht meist im Geheimen vor sich, nicht? Wer geht schon hin und sagt: Hört mal Leute, guckt her. Nicht? Macht er nicht, das wird heimlich gemacht. Aber auch das hat einen Grund. Jesus hat das gesagt. In Johannes 3, Vers 19 und 20. Johannes 3, Vers 19 und 20. Er sagt: Dies nun ist die Grundlage für das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Warum? Denn ihre Werke waren böse. Denn wer schlechte Dinge treibt, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht gerügt werden. Nicht? Und deswegen sind die Diebe, haben ihre Arbeitszeit immer erst nach Einbruch der Finsternis. Nicht? Es gibt zwar heute auch Profis, die machen das schon in einer überfüllten U-Bahn. Nicht? Stellen Sie einen schon das Portemonnaie aus der Tasche. Aber in der Regel, nicht, in der Regel ist das abends, gehen die an ihre Arbeit, wie sie es nennen. Der Dieb denkt nämlich, niemand sehe zu. Das mag stimmen, dass kein Mensch es sieht, aber sieht Gott es? Bibelleser denken sofort an einen Präzedenzfall, Achan. Achan, das war ein israelitischer Mann, der in den Tagen der israelitischen Landnahme in Kanaan lebte. Jericho war eingenommen als erste bedeutende Stadt in Kanaan mit der Hilfe Jehovas. Jehova hat da große Wundertaten diesbezüglich getan, hatte aber vorher gesagt: Wenn ihr in diese Stadt kommt, dann verbannt, das heißt vernichtet alles, was ihr dort vorfindet. Es ist ein Erstlingsopfer für mich. Niemand hat das Recht, irgendeinen Faden nur zu nehmen. War eigentlich klar geäußert, ne? Ja, und dann war die Stadt erobert und da geht dann der Achan durch die zerstörte Stadt und da sieht er etwas, das wurde ihm zum Verhängnis. Er sieht ein kostbares Gewand aus Shinia stammend und schaut immer wieder hin. Da ist ja noch was. Da liegt auch ein Goldbarren und 200 Schekel Silber. Niemand in der Nähe. Vielleicht hat er nur erstmal dieses Gewand genommen und hat sich das so mal probehalber, nicht, umgehängt und sagt: Oh, toll. Wenn da, und das passt sogar, die Länge der Arme ist richtig, alles. Da würden die aber alle staunen, wenn der Achan so daherkommt. Warum? Ist ja auch eigentlich schade, das zu verbrennen jetzt, nicht? Und dann das Silber und das Gold. Nee, denkt er, das ist zu schade, das kann ja Jehova gar nicht so gemeint haben. Er suchte so schon lange Gründe, bis er dachte zu haben, das Gold, das Silber in den Mantel eingewickelt und husch, husch, weg. Niemand hat etwas gesehen, in das Zelt sicherheitshalber ein Loch gebuddelt in der Mitte des Zeltes, sagt die Bibel, alles rein zugeschüttet, erstmal Zeit drüber vergehen lassen. Die Familienangehörigen waren sicherlich die Einzigen, die es wussten und die dachten, naja, Achan wird schon machen. Und dann kamen die Israeliten und bekamen eine schlimme Niederlage bei der Stadt Ai. Warum? Jehova sagte, dass Unrecht unter dem Volk ist. Jehova hatte dieses Volk nicht gesegnet, damit es selbst Unrecht tut. Und das wurde offenbar gemacht. Jehovas Geist machte offenbar, wer der Sünder war. Er bezeichnete diesen Mann, diesen Achan. Und er und seine Angehörigen, die das Unrecht deckten, mussten dafür sterben, weil sie Unrecht unter Gottes Volk gebracht hatten. Und so wurde die Plage vom Volke Israel abgewendet. Das ist ein schlimmes Beispiel, das zeigt, dass Diebe unter den Fluch Jehovas kommen, wie das auch in Sacharja 5, Vers 1 bis 3 gezeigt wird. Niemand, der in der Versuchung steht, unrechtes Gut sich anzueignen, sollte dieses Beispiel Achan vergessen. Er würde mit Gott zusammenprallen, wenn er das täte, auch wenn ein Mensch es nicht sähe. Übrigens, das ganze Beispiel lesen wir in Josua Kapitel 7, wenn das jemand mal nachlesen möchte. Stolz, Arroganz, auch das sind Dinge, die Gott nicht duldet. Psalm 5, Vers 5, können wir das nachlesen. Psalm 5, Vers 5. Keine Prahler dürfen dir vor die Augen treten. Du hast ja alle, die Schädliches treiben. Keine Prahler. Also Überheblichkeit, Vermessenheit, Wichtigtuerei, Angeberei, mehr sein zu scheinen, als man in Wirklichkeit ist, nicht? Alles das hasst Jehova. Ein Beispiel. Da gab es einen Mann, einen König in Israel namens Uzzia, ein bedeutender Mann, denn dieser Uzzia, er war ein genialer Feldherr, ein Künstler sozusagen auf dem Gebiet der Strategie. Von ihm wird zum Beispiel berichtet, dass er als erster etwas Ähnliches wie die Vorläufer der modernen Artillerie schuf. Hebelwerkzeuge, mit denen man schwere Geschosse über die Stadtmauern einer zu erobernden Stadt werfen konnte. Das hatte der Uzzia erfunden. Er war auch so genial, dass er ein Organisator war, der für 307.000 Mann in Israel eine volle Ausrüstung beschaffte. Der Uzzia hatte eine Menge Verdienste. Er wurde so bedeutend, dass er selber dachte, er sei bedeutend. Und das hatte schlimme Folgen für ihn. Denn die Bibel sagt, sobald er jedoch stark war, wurde sein Herz hochmütig. Aufgrund seiner Erfolge. Nicht? Da dachte er, ich bin wirklich ein toller Kerl. Nicht? Selbst bis zu dem Punkt, Verderben anzurichten, sodass er gegenüber Jehova, seinem Gott, treulos handelte und in den Tempel Jehovas kam, um auf dem Räucheraltar Räucherwerk zu verbrennen. Dem trieb der Erfolg so weit, dass er selbst die Priesterdienste sich anmaßte. Wir merken, besonders gefährlich wird es für Menschen, wenn sie erfolgreich sind. Dann können sie hochmütig, dann können sie stolz werden und so verdarb dieser Uzzia alle seine früheren Verdienste. Dann sind 80 der mutigen Männer, heißt es, Priester Jehovas, ihm entgegengetreten, haben gesagt, O König, was tust du? Das ist nur eine Aufgabe, die Jehova den Söhnen Aarons übertragen hat. Sie sind die Geheiligten für diese Dienste. Ja? Da sagt die Bibel, da wurde der König wütend, statt zu sagen, ein Glück, dass ihr mich zurechtgewiesen habt. Ich hätte ja eben einen großen Fehler gehabt. Nein, da wurde er noch obendrein wütend. Und er tat es, er trat an den Altar heran. Und was passierte? Da brach der Aussatz an seiner Stirn aus. Er wurde hinausgetrieben, konnte sein Amt nicht mehr versehen und bis zu seinem Tode blieb er aussätzig. Jehova hat ihn von seinem Amt entfernt durch diese schlimme Krankheit. Einen hochmütigen Mann hasst Jehova, lehnt er ab. Wir müssen daraus lernen. Hochmut, Vermessenheit, Überheblichkeit, Wichtigtuerei, Anmaßung, das sind Eigenschaften, die übersieht unser Gott offenbar nicht. Gottes Strafe über diejenigen, die Ehre für sich selbst suchen, wurde auch durch seine Handlungsweise mit Schebner deutlich. Wer war Schebner? Schebner war der oberste Verwalter des Königs Hiskia von Juda. Dieser Schebner war auch ein verdienstvoller, ein tüchtiger, ein befähigter Mann, sonst hätte er diese hohe Stellung nicht bekommen. Aber auch der Schebner war im Laufe der Zeit so von seiner Bedeutung überzeugt, dass er dachte, also an mich muss man auch denken, wenn ich schon tot bin. Und da hat er bei Lebzeiten schon angefangen, sich ein kostbares Grabmal zu bauen. Also was Menschen alle so treiben. Nicht? Da hat er Sorge gehabt, dass er da so bloß so eine einfache Stelle kriegt. Nicht? Da hat er angefangen, ein kostbares, und hat seine Aufgaben sogar vernachlässigt. Und Jehova denkt, du bist mir einer, nicht? Was hat er gemacht? Hat gesagt durch seinen Propheten, Schebner ist nicht mehr geeignet für sein Amt. Er hat ihm die Schärpe des Dienstes weggenommen und hat sie einem ganz unbekannten, aber demütigen Mann übergeben, nämlich Eljakim. Eljakim war ein demütiger, stiller Mann, tüchtig, aber hat keinen Aufwand von gemacht. Der sagte, der ist der Mann, der soll die Verwaltung übernehmen. Schebner stand gedemütigt in der Ecke. Warum? Weil er überheblich geworden war. Müssen wir dran denken, nicht? Besonders dann, wenn wir erfolgreich sind, auch im Dienste Gottes, dass es niemand zu Kopf steigt. Nicht wir haben die Wahrheit erfunden, wir haben sie auch nur als ein Geschenk von Jehova bekommen. Und wer wären wir, wenn Jehova uns nicht mit seiner Wahrheit gesegnet hätte? Niemand, nichts wären wir. Daran müssen wir denken. Darum ist das auch in der Bibel aufgezeichnet. Nicht, dass wir über Schebner jetzt die Lippe spreizen, sondern dass wir daraus lernen. Deshalb steht es in der Bibel. Auch wird Jehova, wie die Bibel im Psalm 5, Vers 6 sagt, die vernichten, die Lügen reden. Das heißt, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, die Unwahrheit zu sprechen. Deshalb wird gelogen, entweder um jemand anders Schaden zuzufügen oder um sich zu bereichern. Das sind so die Hauptgründe. Ne? In Sprüche 19, Vers 5 wird uns gezeigt, dass Lügner nicht ihrer gerechten Strafe entrinnen werden. Sprüche 19, Vers 5. Ein falscher Zeuge wird nicht straffrei bleiben und wer Lügen vorbringt, wird nicht entrinnen. Wieder ein Musterbeispiel, Gehasi. Bibelleser, nicht? Kenne Gehasi. Der Diener des Propheten Elisa. Nicht? Der Prophet Elisa hat mit Jehovas Macht das Vorrecht gehabt, einen syrischen Militärbefehlshaber von seinem Aussatz zu reinigen. Und dieser Mann, der war sehr begeistert darüber und wollte seine Dankbarkeit auch zum Ausdruck bringen, ist ja auch völlig in Ordnung, und bot jetzt dem Elisa eine Segensgabe an, eine materielle Gabe. Nicht? Und der Elisa, der sagte natürlich zu diesem Syrer, ach, ich nehme dafür nichts an, das war Jehova, der durch seine Macht dich geheilt hat, ich nicht, ich will dafür keine Bezahlung haben. Naja, denn Naaman hieß der Militärhauptmann, nicht? Der war beeindruckt, nicht? Von dieser Selbstlosigkeit. Aber der Gehasi, der hörte das und denkt, der Elisa ist ja so ein ganz prima Kerl, aber Geschäftsmann ist der nicht. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, mal was, wie sagen die Berliner, was abzusahnen. Das lässt der sich entgehen, nicht? Ach, der Elisa, der ist auch nicht von dieser Welt, wird er gesagt haben. War er ja auch nicht. Und kaum ist der weg, der Naaman, da hat es den Gehasi umgerissen. Der hinterher und hat den eingeholt vor der Stadt, den Naaman mit seiner Begleitung. Und der Naaman sieht ihn kommen und sagt, was, steht alles gut? Ja, ja, sagt er, steht alles gut. Aber er sagte, gerade als du weg warst, nicht, da kamen die einige von den Söhnen der Propheten und jetzt sendet mich Elisa, mein Herr, ob du nicht ein Obergewand und etwas von deinen Gaben doch geben würdest, denn das wäre sehr schön. Nicht zwei Wechselkleider vielleicht und ein Talent Silber, das wofür diese Söhne der Propheten sorgen können. Und der Naaman denkt, komisch, nicht? vor einer halben Stunde nicht und jetzt doch, aber na gut, ich bin ja dankbar, nicht? Sagt er, sollst sogar das Doppelte bekommen, nicht? 2 Talente Silber. Wickelst das schöne Wickelkleid ein und ich schicke dir noch 2 meiner Knaben, die tragen es vor dir her, zurück. Naja, das war schon gar nicht mehr so gut, nicht? Da dachte der Gehasi, ich kann das schon alleine tragen. Nee, die sagt, die tragen dir das hin. Wie wäre ich die beiden los? Vor der Stadt noch, sagt er, so den Rest, da trage ich das selber. Können schon wieder losziehen, nicht? Hat auch geklappt. Und dann schnell in sein Haus geschlichen, abgesahnt. Und dann geht er zum Elisa wieder rein und der Elisa sagt, woher kommst du? Wo warst du? Sagt er, dein Knecht ist überhaupt nirgendwo hingegangen. Lüge Nummer 2. Jetzt belügt er sogar den Propheten Jehovas. Ah, jetzt kommt die große Überraschung. Darauf sagt Elisa, ist nicht mein Herz selbst mitgegangen? Gerade als der Mann sich umwandte, um von seinem Wagen abzusteigen, dir entgegen? Ist es eine Zeit, Silber anzunehmen oder Kleider anzunehmen oder Olivenhaine oder Weingärten oder Schafe oder Rinder oder Knechte oder Mägde? Somit wird der Aussatz nach Amans dir und deinen Nachkommen auf unabsehbare Zeit anhaften. Habgier wurde von Jehova nicht übersehen. Er hat sogar die inspirative Kraft benutzt, um dem Propheten die Augen zu öffnen und dabei zu sein, als dieses Geschäft gemacht wurde. Jehova hat das bemerkt. Grobheit, Lieblosigkeit, Geiz werden auch von Jehova nicht übersehen, wie im Falle Nabals, eines harten, eines zwar reichen, aber groben Mannes. Er erwies David keine Güte, obwohl David ihm früher sehr geholfen hatte, seine Herden zu bewachen und so weiter. Und dann, als David verfolgt wurde von Saul, da kam es mal zu dieser Gelegenheit, dass er von Nabal Hilfe wollte haben, für seine Leute etwas Nahrung. Er hat gesagt, wer ist dieser Hirte? Den kenne ich gar nicht, dieser David, nicht? Der kannte ihn nicht. Ein ganz grober Kerl. Und es hätte fast dazu geführt, dass David sogar ihn getötet hätte, aber es wurde verhindert durch die Frau Nabals, die Abigail, das war eine sehr kluge, eine sehr gottesfürchtige Frau. Wir wollen darauf nicht eingehen, dann könnte man sagen, naja, nun ist der Nabal davongekommen. Er ist nicht davongekommen. Kurz danach hat Jehova ihn vom Leben abgeschnitten, diesen geizigen, hartherzigen, groben Mann. Jehova hat das jedenfalls bemerkt. 1. Samuel Kapitel 25 kann man das nachlesen. Oder Geschwätz und Verleumdung. Wir lesen in Sprüche 6 von Vers 16 bis 19, dass verabscheuungswürdig in Gottes Augen ist, wer Streit entfesselt unter Brüdern. So steht es da geschrieben. Manche Verleumder hoffen, dass ihre Taten unentdeckt bleiben. Darum Verleumder tuscheln ja meistens auch, nicht? Weil sie auch eigentlich sich ihrer Taten schämen. Sie wollen unentdeckt bleiben, wollen jemandes anderen Ruf zerstören oder zumindest herabmindern. In Sprüche 26 aber sagt Gottes inspiriertes Wort, wie Jehova über solche Dinge denkt und was mit Verleumdern letzten Endes geschieht, auch wenn sie meinen, niemand hat es gemerkt. Ab Vers 20, Sprüche 26, ab Vers 20. Wo es kein Holz gibt, geht das Feuer aus. Und wo es keinen Verleumder gibt, kommt der Streit zur Ruhe. Wie Holzkohle für die Glühkohlen und Holz für das Feuer, so ist ein streitsüchtiger Mann zum Schüren eines Zankes. Die Worte eines Verleumders sind wie gierig zu verschlingende Dinge, die hinuntergehen in die innersten Teile des Leibes. Wie eine Silberglasur, mit der eine Tonscherbe überzogen ist, sind glühende Lippen zusammen mit einem schlechten Herzen. Mit seinen Lippen macht sich der Hasser unkenntlich, aber in sein Inneres legt er Trug. Wenn er auch seine Stimme hold macht, glaubt ihm nicht, denn 7 Abscheulichkeiten sind in seinem Herzen. Hass wird durch Täuschung verdeckt. Seine Schlechtigkeit wird in der Versammlung aufgedeckt werden. So steht es geschrieben. Sie wird aufgedeckt werden, früher oder später. Wodurch? Durch Jehova. Jehova sorgt dafür, dass kein Verleumder seiner gerechten Strafe entgeht. Denn Verleumder vergessen oft, dass die Versammlung Gott gehört, dass sie heilig ist, dass sie sein Augapfel ist, dass er selbst für sie eintritt, dass er selbst seinen Sohn für die Versammlung hingegeben hat. Die Offenbarung zeigt, dass die Versammlungen in der Hand des Königs Jesus Christus sind, und er wird in diesem Bild geschildert als ein König, dessen Augen Feuerflammen sind. Ihnen entgeht nichts, jedenfalls keiner, der Schaden stiftet. Jehova hasst auch Mord, das ist klar, auch aber den Zorn, der zum Mord führt oder führen könnte. Denn wir sind uns darüber im Klaren, viele Menschen werden nur deshalb nicht zum Mörder, weil sie zu feige sind. Wie oft haben wir schon gehört, dass jemand sagt, den könnte ich erwürgen. Dann machen sie es gleich vor, bloß da ist keiner drin. Nicht? Den könnte ich erwürgen, auf der Stelle könnte ich den erwürgen. Nicht? So stehen sie dann da und die Adern quellen raus. Nicht? Das ist nur, weil das Opfer gerade nicht in der Nähe ist, dann wollten sie das sogar gleich tun. Und Jehova hört es. Den könnte ich ermorden. Wer aber seinen Bruder hasst, ist bereits ein Totschläger. Und ein Totschläger wird kein bleibendes Leben in sich selbst haben, auch kein Leben auf der Erde bekommen. So einfach ist das. Also wir müssen uns hüten über unsere Denkweise. Unsere Denkweise, die unter Umständen uns vor Gott ungeeignet macht, zum Leben zu gelangen. Dann denken wir an eine Sünde, die leider sehr verbreitet ist, das ist die Hurerei oder der Ehebruch auch. Josef in einer solchen Situation bezeichnete Ehebruch als eine Sünde gegen Gott. Er sagte, wie sollte ich eine solche Sünde gegen Gott begehen? Warum eigentlich? War Gott da beteiligt? War er geschädigt? Ja, Gott hat die Bestimmungen für den Gebrauch der Sexualität gegeben. Er hat gesagt, wie diese wunderbare Fähigkeit gebraucht würde. Nicht zur Perversion, nicht in ungesetzlicher Weise, sondern nur im Rahmen einer geordneten Ehe. Leider ist es so, dass von allen, denen heute die Gemeinschaft der Christenversammlung entzogen wird, gewöhnlich 60% wegen Unsittlichkeit aus einer Christenversammlung hinausgetan werden müssen. Dachten all diese Personen, sie könnten ungestraft davonkommen? Niemand würde es sehen. Ganz offenbar muss wohl dies mitspielen. Denn schon im Buche Hiob, im Kapitel 24, Vers 15, wird über diese Gruppe von Personen etwas Interessantes gesagt. Hiob 24, Vers 15. Was das Auge des Ehebrechers betrifft, es hat nach dem Abenddunkel Ausschau gehalten, indem er spricht, kein Auge wird mich erblicken. Und über sein Gesicht legt er noch eine Hülle. Ne? Ja, so schleicht er in das Haus eines Nachbarn, ne? Um dort Ungesetzliches zu tun. Kein Auge wird mich erblicken. Aber der Bibelbericht zeigt, dass doch ein Auge ihn erblickt, das Auge Jehovas. Und das hat Folgen. Beispiel die beiden Söhne Elis, des ehemaligen hohen Priesters Israels. Die waren so verkommen, dass sie selbst in dem Tempelgebiet in Jerusalem Prostitution unterstützten und betrieben und anderer Sünden sich schuldig machten, so dass Jehova beschloss, sie zu töten, obwohl sie aus einer angesehenen Familie Israels stammten. Oder denken wir an die beiden falschen Propheten Zedekia und Ahab. Nicht zu verwechseln mit den Königen gleichen Namens. Diese falschen Propheten begingen ständig Ehebruch, obwohl sie eine hohe Stellung unter dem Volke Israel hatten. Gemäß Jehovas Urteil sollten sie im Feuer geröstet werden. Und das kam auch dazu, denn ihre Leichname bekamen keine Grabstätte, sondern sie wurden verbrannt, weil sie nicht für eine Auferstehung für geeignet gehalten wurden, was wir natürlich Jehova überlassen müssen. Aber wir lernen daraus. Wir sehen aus all diesen Beispielen etwas sehr Entscheidendes, nämlich Stehlen, Stolz, Habgier, Vermessenheit, Arroganz, Lügen, Lieblosigkeit, Geiz, Mord, Verleumdung, Hurerei, Ehebruch. Jehova übersieht diese Dinge nicht, auch wenn nicht sogleich ein Urteil über böse Taten ergehen mag. Jehova fällt aber ein Urteil und vollzieht es zu seiner Zeit. Denn Gott ist ein Richter. Ein Richter, das muss uns nicht so unangenehm berühren. Ein Richter ist ja nicht ein Verurteiler. Ein Richter ist eigentlich ein Beurteiler. Und ein Richter, wie Jehova, beobachtet auch uns alle, nicht um uns zu verurteilen, um zu sehen, wo er uns verurteilen kann, sondern um uns rechtzeitig zu Hilfe zu kommen. Zum Beispiel durch unser heutiges Hiersein. Kommt er vielleicht diesem oder jenem von uns zu Hilfe, einen Fehler, einen großen Fehler, den wir sonst machen würden, nicht zu tun? Er setzt uns rechtzeitig Stoppzeichen. Darum sollten wir immer im Königreichssaal sein. Darum sollten wir täglich in der Bibel lesen. Darum sollten wir immer wieder über Gottes Rat nachdenken. Auf diese Weise kommt uns Gott zu Hilfe. Ja, Jehova möchte uns rechtzeitig korrigieren. Ein Beispiel auch hierfür, Jeremias Sekretär Baruch. Vielleicht haben viele von uns davon schon gehört, dass dieser Baruch ein treuer Mann war. In einer ähnlichen Zeit wie der unsrige, in einer Zeit des Endes für das damalige Volk Israel, wo es hoch herging, wo der Jeremia verfolgt wurde, im Volke beleidigt, angespien wurde, in den Stock gespannt wurde, in eine Schlammgrube gesteckt wurde, ja zum Tode verurteilt wurde, hielt Baruch sich immer treu zu diesem verfolgten Jeremia. Ein lobenswertes Beispiel von Loyalität gab dieser Baruch. Und doch, eines Tages wurde der Baruch irgendwie abgelenkt. Er fing an, sich um materialistische Dinge sehr zu sorgen. Die Bibel berichtet nicht, ob er anfing, sich ein Haus zu bauen oder was. Aber Jehova beobachtete, dass der Baruch auf eine falsche Ebene kam. Dieser Einzelmann, obwohl es da um ein ganzes Volk ging, hat Jehova auf eine Einzelperson, die ein gutes Herz hatte, zu seinem Nutzen Acht gegeben. Und was tat er? Jehova, das muss man sich mal vorstellen, Jehova inspirierte den Propheten Jeremia, eine persönliche Botschaft an Baruch, an diesen treuen Mann zu richten, und sagte: Trachte nicht weiter nach großen Dingen. Der Baruch muss einen gewaltigen Schreck bekommen haben, als Jeremia sagt: Ich habe eben ein Wort von Jehova erhalten für dich, Baruch. Was für mich? Wer bin ich denn? Da hat er gemerkt, Jehova hat gesehen, wohin seine Augen ständig gingen, und er hat ihn korrigiert. Der Baruch ist darauf eingegangen und hat den Rat beherzigt. Er hat sich abgewandt von falschen Dingen. Jehova beobachtete ihn zu seinem Nutzen. Oder denken wir noch an ein Beispiel, Cornelius, jenen italischen Hauptmann, also ein Nichtjude, von dem berichtet wird, dass er viel Gutes tat unter dem Volke. Obwohl ein Militär, nicht, hatte er viel Gutes getan, war freigebig. Und Jehova Gott beobachtete diesen Mann, der nicht mal zu seinem Volk gehörte. Und dieser Cornelius, Jehova hatte sein Herz gesehen, wurde sogar bevorrechtet, in die wahre Christenversammlung aufgenommen zu werden, als der erste aus den Nichtjuden. Wir wissen es nicht genau, aber höchstwahrscheinlich, wenn er diesen Weg fortgesetzt hat, wird er einer der 144.000 Könige und Priester sein im neuen System. Stellen wir uns das mal vor, ein Nichtjude. Nur weil er ein gutes Herz hatte und freigebig war gegenüber dem Volke. Mehr ist von ihm nicht berichtet. Er war gottesfürchtig, nicht? Wird auch noch gesagt. Also Jehova beobachtet uns auch zu unserem Guten. Auch wenn es nur etwas Gutes ist, was nur ganz geringfügig zu sein scheint, von Menschen vielleicht nicht mal bemerkt wird, Gott bemerkt es. Zum Beispiel die ganze Familie Jerobeams schien sehr schlecht zu sein. Ja, Jehova entschloss sich sogar, Jerobeam, den König Israels, zu töten. Und er sagte, keiner von seinen Söhnen soll je eine Begräbnisstätte bekommen. So schlecht waren die. Und doch bekam einer der Söhne eine Begräbnisstätte. Hat Jehovas Wort sich nicht erfüllt? Doch. Die Bibel sagt, von einem der Söhne, Jehova fand schließlich an ihm etwas Gutes. Nicht viel. Etwas Gutes fand er an ihm. Da hat er gesagt, der soll eine Begräbnisstätte bekommen. Merken wir, wie genau Jehova die Guten wie die Schlechten beobachtet? Er hat differenziert, hat gesagt, na, da ist noch nicht alles verloren. Das alles sollte uns sehr zum Nachdenken anregen. Aber die Frage ist nun für uns, siehst du Nutzen aus der Erkenntnis, dass Jehova mit seinen Augen stets dich sieht und dich beobachtet? Wenn Jehova dich korrigiert, dann meine nicht und nie, Jehova müsste persönlich zu dir herabsteigen und mit dir über deinen Fehler reden. Er wird es nicht tun. Er hat es in der Vergangenheit nie getan. Er hat nicht mal Königen persönlich Rat erteilt, dass wir auch den schlecht bekommen, denn kein Mensch kann Gott sehen und am Leben bleiben. Nein, er hat immer unvollkommene Nachkommen Adams benutzt, um Zurechtweisung zu erteilen, um Korrigierungen vorzunehmen. Wenn das Jehova also dir persönlich gegenüber mal tun muss und wird, vielleicht durch einen deiner Mitchristen, vielleicht durch einen der Ältesten der Versammlung, dann ist es sehr entscheidend, ob du dann dankbar bist für diese liebevolle Wachsamkeit, die Jehova dir gegenüber bekundet, oder ob du diese Zucht zurückweist. Obwohl uns die Liebe dazu bewegt, vom Schlechten abzustehen, werden wir, wenn wir bewusst so leben wie in der Gegenwart Gottes, wie vor seinen Augen stehend, uns doch davor bewahren, mit ihm in Schwierigkeiten zu geraten. Für uns muss natürlich Gott nicht nur so ein vager Begriff sein, sondern für uns muss Gott eine Realität sein, eine Person, eine Persönlichkeit, der wir uns ganz nah verbunden fühlen. Wir stehen an der Seite Jehovas, wie an seiner Hand oder wie vor seinem Angesicht. Wenn wir das richtig begriffen haben, dann wird uns dies eine große Hilfe sein, trotz unserer Unvollkommenheit so zu wandeln, dass Jehova mit Wohlgefallen auf uns blickt und uns für das ewige Leben segnen kann. Wir lehren ja nicht nur unsere Kinder zu erkennen, dass Gott all unsere Taten sieht. Es wäre von uns sehr ungerecht, unseren Kindern zu sagen, du, das darfst du nicht machen, Jehova sieht das. Und wir selbst machen 5 Minuten später etwas, was Unrecht wäre. Obwohl uns Jehova genauso sieht wie unsere Kinder. Wenn wir ein Unrecht begehen, dann können wir sicher sein, dass Gott es sieht und es offenbaren wird. 1. Timotheus 5, Vers 24, möge der letzte Text in dieser Reihe sein. 1. Timotheus 5, Vers 24. Die Sünden einiger Menschen sind öffentlich kund und führen direkt zum Gericht. Bei anderen Menschen aber werden die Sünden später ebenfalls kund. Also kund werden sie auf alle Fälle. Entweder gleich oder später. Spätestens wann? In Harmageddon, ne? Ja. Jehova ist ein gerechter Gott. Er legt an jeden dieselbe Elle an. Wenn wir Fehler machen, dann sind wir und sollten wir so ehrlich, so offen zu unserem himmlischen Vater sein, dass wir sagen, Jehova, bitte entschuldige das. Ich habe es nicht gerne getan, es ist mir unterlaufen, ich will es nicht wieder tun. Und ich werde mir Mühe geben, mit deiner Hilfe solche Fehler zu vermeiden in Zukunft, nicht? Und wenn ich das auch meinen Brüdern sage und sage, hilf mir, ich muss da von einer bestimmten Schiene runter, die ist schlecht, dann bekommen wir noch Hilfe dazu. Das ist der Weg, mit Jehova ewig in Verbindung zu sein. Wenn wir so das tun und uns entschließen, das zu tun, was recht ist, haben wir göttlichen Segen und wir tragen auch zur Klärung der großen Streitfrage bei, die ja unter anderem auch beinhaltet die Frage der Lauterkeit der Geschöpfe Gottes. Ja, die Augen unseres gütigen himmlischen Vaters sind auf uns gerichtet. Mögen wir unseren liebevollen Gott nie betrüben. Danke sehr.